Es könnte schlichtweg Fettfeindlichkeit sein, warum Modeunternehmen freiwillig auf Millionenumsätze verzichten, weil sie auf gar keinen Fall ihre Klamotten an dicken Frauen sehen wollen. Mit meiner heutigen Gesprächspartnerin Melody Michelberger, früher Moderedakteurin, heute Körperaktivistin, spreche ich darüber, warum es tatsächlich schwierig ist, Mode mit diversen Models abzubilden und welche Irritationen es zunächst auslöst, aber dann vor allem Freiheit schenken kann, im selbstkuratierten Instagram-Feed plötzlich keine Normschönheiten mehr zu sehen. Endlich weiß ich, warum es in Modemagazinen auch bei Plus-Size-Models keine Doppelkinne gibt und finde eine Schwester im Geiste, die genau wie ich liebt, mit bunten Farben und großen Mustern sichtbar zu sein, statt sich ausgrenzen und abwerten zu lassen. Wie gut, dass Melody doch keine orthopädische Schuhmacherin wurde, sondern sich den Spaß an der Mode zurückgeholt hat und mit ihrem Buch Body Politics das glitzernde Geschäft rund um die Mode kritisch einordnet. So konnten wir mehr als eine Stunde genüsslich darüber plaudern, wie Mode noch viel mehr Teilhabe fördern könnte und warum sie unser Leben bunter macht. Hallo zum Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Hier spreche ich über Körper, Kleidung und Gesellschaft aus feministischer Perspektive mit inspirierenden Frauen, die etwas zu sagen haben und die Welt verändern wollen. Mein Name ist Maike Rentsch-Bergner. Und ich bin die Autorin des gleichnamigen Sachbuchs Abschaffung der Problemzonen. Nichts mache ich lieber, als mit klugen Frauen Kaffee zu trinken und revolutionäre Ideen auszuhacken. Geht's dir auch so? Dann mach dir einen Kaffee und setz dich dazu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Abschaffung der Problemzonen Podcast. Heute habe ich Melody Michelberger zu Gast und ich bin sicher, viele von euch kennen sie sicherlich, aber es ist doch üblich in Podcasts, sich nochmal anständig vorzustellen. Deswegen, hallo Melody, wer bist denn du so?
Hi, ja erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Oh Gott, wer bin ich? Das ist eine relativ,
nein. Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Sehr genau, sehr große Frage. Nein, ich bin Melody. Ich habe lange als Moderedakteurin gearbeitet bei unterschiedlichen Frauenmagazinen und habe vor 2 Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Body Politics. Genau.
Und darüber habe ich dich entdeckt. Ja.
Ja.
Ich fand diesen Titel, total interessant. Ich fand das Kleid auf dem Cover schön und dann habe ich gedacht, das muss ich mal lesen, das Buch. Und habe dann schon gemerkt, dass du eigentlich ganz bekannt bist über Instagram, dass du wahnsinnig viele FollowerInnen hast und ich das aber nicht mitbekommen hatte.
Ja, so viele FollowerInnen sind das jetzt auch wieder nicht. Ich glaube einfach, weil ich halt schon älter bin, sind es wahrscheinlich viele FollowerInnen.
Ach, du hast Glück, ich bin älter als du.
Also so viele Jüngere, diese 500.000 ja. Follower oder so, haben jetzt natürlich nochmal echt einen Unterschied. Aber ja, ja.
Ja, du machst das auf Instagram. Ja, da bist du schön zu sehen. Du hast schöne Bilder. Ich habe ja immer viel Inhalte und nicht so schöne Bilder. Und du hast vor allen Dingen so eine blaue Wand. Und diese blaue Wand hat mich so inspiriert, dass ich auch eine blaue Wand jetzt habe. Aber die ist etwas heller als deine blaue Wand. Ich habe mich nicht getraut.
Ja. Ich sitze ja gerade im blauen Zimmer. Das ist tatsächlich ein sehr dunkler Blauton. Mhm. Und Stifke Blue heißt der. Und je nachdem, wie das Licht reinfällt, heute fällt nicht so viel Licht rein in diesem Novembernachmittag. Ist es wirklich sehr dunkel, also fast schon so ein Marineblau. Ich liebe das. Das ganze Zimmer ist so, also nicht nur eine Wand drin.
Ja, hätte ich dich mal früher kennengelernt, dann hätte ich dich fragen können. Aber umso dankbarer bin ich, dass du jetzt da bist. Denn uns verbindet ja das Thema Körper. Und das ist wirklich was, wo man ja auch nicht mit jedem drüber sprechen kann oder will oder sowas. Und das ist echt klasse, dass wir das jetzt heute tun. Also du hast ja eben schon gesagt, du kommst aus Frauenzeitschriften. So, da ist ja da hat sich einiges getan zwischen wahrscheinlich damals deinem Verhältnis zu Körper und heute. Also ich kenne es ja aus dem Buch, aber vielleicht wollen die anderen ja ein bisschen was darüber wissen.
Also ich war immer schon total fasziniert von Frauenzeitschriften, überhaupt von Zeitschriften. Ich komme ja wirklich so aus einem kleinen Dorf und Magazin, genau. Ich war immer, es war wirklich so mein Fenster zur Welt. Damals gab es ja noch nicht so viele Fernsehprogramme, das Internet gab es auch nicht. Und ja, diese Magazine, die ich mir da entweder bei uns im Dorf gekauft habe oder mein Vater hat damals in Stuttgart gearbeitet und mir immer ganz viele Magazine mitgebracht. Und es war für mich so, ich habe mich damit wirklich stundenlang beschäftigt, also sonntagelang, samstagelang. Und dann auch angefangen, die einzelnen Bilder auszuschneiden und für mich so Collagen zu machen zu allen möglichen Themen, Haare oder Outfits oder Körper. Obwohl Körper habe ich damals gar nicht so explizit auf das Plakat geschrieben. Es lief halt immer so unterschwellig mit, weil damals war mir natürlich nicht klar, dass alle abgebildeten Frauenmodels in den Magazinen die exakt gleiche Kleidergröße tragen.
Ja.
Das habe ich erst viel, viel, viel später dann gecheckt. Aber auch noch viel später gecheckt, was das mit mir macht, was das mit der Wahrnehmung meinem Körper gegenüber macht. Aber dadurch, dass ich so eine große Affinität eben hatte zu schönen Bildern, zu Kleidung, zu Mode, zu Magazinen, war immer mein Traum, auch selber bei einem Magazin zu arbeiten und die Person zu sein, die diese Bilder verantwortet, also die quasi hinter den Bildern steht. Und war echt noch mal eine andere Zeit. Ich weiß, dass damals in der Allegra ein Artikel genau zu dem Thema war, also die Berufe hinter der Mode, also oder Berufe in der Mode. Und das habe ich mir ausgeschnitten und so ganz sorgfältig irgendwo eingeklebt in so einen Ordner oder was, das weiß ich gar nicht mehr. Also das war für mich halt wirklich so eine wertvolle Information, weil bei uns im Berufsinformationszentrum, ich war zuerst auf der Realschule, dann war ich nochmal ein Jahr in den USA und dann auf dem Gymnasium, da wurden natürlich nur so Berufe wie Floristin oder Erzieherin oder bei mir kam raus orthopädische Schuhmacherin bei diesem Test.
Okay, ja, interessierst dich für Schuhe, würde ich sagen.
Was mit Bekleidung zu tun hat, genau. Ja. Aber genau, für mich war das total wertvoll, weil in meinem Umfeld hieß es damals, ja, also das war halt totale Spinnerei, ne? Also das war so weit weg von dem, wo ich gelebt habe.
Ja, die orthopädische Schuhmacherin, das wäre das Vernünftige gewesen, ne?
Ja, oder Lehrerin, das habe ich dann tatsächlich auch angefangen zu studieren, aber dann kam ich tatsächlich an ein Praktikum bei der Amica damals und über eine Redakteurin, die bei der Amica war, tatsächlich mit Anfang 20 zu einer Modeassistenz bei der Brigitte. Ah. Und genau, hab
Mädchentraum
dann da
so, ne?
Ja. Absoluter Mädchentraum.
Hast du vorher, nachher Sachen gemacht? So, das ist ja, glaube ich, immer so ein ganz beliebtes Genre, ne?
Ich habe vorher, nachher Sachen gemacht. Ich durfte dann aber wirklich, hab kaum angefangen, durfte ich schon auf meine erste große Reise, also erst Lanzarote und dann die zweite war zwei Monate nur später nach Jamaika damals mit der Redakteurin. War für mich als wirklich junges Mädchen natürlich sensationell. Ich will die Zeit auch nicht missen, das war schon total wichtig. Also was ich gerne hätte verzichten hätten können. Okay, das stimmt was grammatikalisch nicht, aber ich glaube, man versteht.
Das schneiden wir alles raus.
Ich finde es auch nicht.
Wir haben so ein Grammatikkorrekturprogramm im Podcast. Nein, leider nicht.
was ich da verzichten hätten können, mein Gott, ich kriege den Satz auch nicht hin, ist auch egal, ist einfach dieses konstante Vergleichen mit den super schlanken, jungen, noch jüngeren Models. Das war für mich damals wirklich das, ja, das war das, was ich jeden Tag gemacht habe. Was ich damals auch nicht gecheckt habe, dass das so super gefährlich ist für mich, da ich sowieso schon kein gutes Verhältnis zu meinem Körper hatte, dass ich als Teenagerin magersüchtig war, eine Essstörung hatte. Ich hatte die ganze Zeit auch eine Essstörung, als ich in der Redaktion war. Ich hatte bis vor kurzem quasi eine Essstörung. Also es ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich da rausgekommen bin. Aber das war natürlich in dieser Zeit, das hat mich die ganze Zeit begleitet, als ich in der Mode gearbeitet habe.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das, also ich meine, das Vergleichen machen wir ja irgendwie alle. Das haben wir ja irgendwie so, kriegen wir ja irgendwie so mit in dieser Leistungsgesellschaft. Vom Notensystem in der Schule beginnend, über irgendwelche Sprüche, die Verwandte machen oder sowas, ne? Das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, also schau mal, wie hoch der schon schaukeln kann oder sowas. Das wird wahrscheinlich schon im Kindergarten gesagt, ja. Und dass man dann, wenn man sozusagen diese glitzernde Welt um sich rum hat, so stelle ich mir das ja vor. Ich habe ja keine Ahnung, ehrlich gesagt, von der Modebranche. Aber dass man dann natürlich vielleicht auch schwierig eine Distanz aufbauen kann zwischen das ist sozusagen das Echte und das Unechte, das könnte ich mir auch vorstellen, ja.
Also ja, ich meine, echt ist das ja auch, ne? Models sind ja auch echt, ja, aber stimmt. Sie sind halt, sind ja auch echte Frauen, die haben halt mehr oder weniger zufällig die sogenannte Idealfiguren passen in diese klitzekleine Sample-Size rein, die ja von
Da musst du noch mal was erzählen.
Ja,
mit Sample-Size, das wusste ich nämlich auch nicht. Das habe ich in deinem Buch gelesen. Und darüber hatte ich mir nämlich auch nie Gedanken gemacht, dass es da quasi wirklich einen Standard gibt.
Also vor allem bei der High Fashion natürlich, also bei den ganzen Designern aus Mailand und Paris, ist es so, das ist nur, also da gibt es eine Kollektion, das ist die Laufsteg-Kollektion und die wird auf den Laufstegen ja damals wie heute an unglaublich schmalen, dünnen Models gezeigt und die haben alle eine Kleidergröße 34, wenn es hochkommt eine 36, eigentlich ist es die 34 und diese Kleidungsstücke kommen dann am Anschluss der Runways in die Pressebüros Und von den Pressebüros leihen dann Moderedaktionen auf der ganzen Welt diese Outfits. Und diese Outfits landen dann in den Magazinen. Es gibt keine zwei davon. Es gibt nur eine Hose, es gibt nur ein Kleid. Und deshalb kann man halt auch nicht unbedingt sagen, also wenn man jetzt eine Moderedakteurin ist, ich möchte jetzt über dieses Kleid gerne an einem Model, die plus size ist, abbilden, dann funktioniert das nicht. Und leider ist das genauso auch bei den jetzt nicht, es sind ja nicht alle Labels Runway-Labels, aber auch bei den anderen Labels ist es so, dass es eine Größe gibt. Bei deutschen Modefirmen ist es manchmal so, dass es dann eine 36 oder eine 38 sogar ist. Ja, also es ist ganz selten. Oder dass man eine 38 bestellen kann, das sind dann aber eher so Kaufhausmarken. Das sind dann nicht wirklich Marken, die man jetzt bei der, ja, bei den Modeshows oder auch früher in Düsseldorf oder sowas gesehen hat. Das ist, das gibt eben eine Größe. Es ist ja auch eine unglaublich lange Vorlaufzeit. Man arbeitet gut ein halbes Jahr vorher und dann arbeitet man eben mit dieser Musterkollektion. Und diese Musterkollektion ist in einer Größe. Und deshalb ist es so wahnsinnig schwer und deshalb ändert sich auch im Grunde genommen oder hat sich in den letzten 20 Jahren im Grunde auch fast nichts geändert, weil es sich so, ne, es ist so ein Kreislauf. Also wenn, es kann halt auch eine Firma mal sagen, okay, wir machen jetzt drei Teile, die gibt es auch in 42, was ja in der Mode schon plus size ist, was natürlich total bescheuert ist und auch lächerlich ist. Trotzdem ist es so. Aber wenn dann die Moderedaktion, wenn dann die Moderedaktion die Models nicht bucht oder umgekehrt, wenn die Moderedaktion sagt, wir wollen jetzt aber mal eine mit 44 oder 46 oder was auch immer zeigen, es gibt halt nichts zum Anziehen, dann funktioniert es eben nicht. Genau. Und das ist wirklich ein riesengroßes Problem mit der Sample Size, weil es halt ein Business ist. Und weil gerade die Printmagazine einen unglaublich krassen Vorlauf haben. Klar, wenn da mal Lizzo kommt und ein Shooting hat oder auf dem roten Teppich irgendwo ein Kleid braucht von, ich weiß nicht, was das war, Balmain oder sonst irgendwas, dann kriegt sie natürlich ein Kleid auf ihren Körper geschneidert, aber die Marke hat die Größe dann am Ende trotzdem nicht in ihren Stores.
Naja, und wenn du dann sowas sagst wie nur mit echten Models, dann kannst du auch nur das nehmen, was es zu kaufen gibt, ne? Also dann musst du quasi mit hin auf Shopping-Tour gehen.
Ganz genau, das ist das Problem, genau. Und ich habe damals nicht mehr bei der Brigitte gearbeitet, aber ich weiß von ehemaligen Kolleginnen, dass das natürlich auch ein Problem war. Und das natürlich dann für die Leserinnen, dann ist natürlich eine doppelte, ja, dass man sich dann verarscht vorkommt, ne? Oder dass es dann noch mal schwerer war, das so zu sehen. Am Ende waren das ja dann keine Models mehr, die wunderschön aussahen, sondern es waren wunderschöne Frauen, die mit der Idealgröße in Anführungszeichen, die dann auch noch Mutter von drei Kindern waren und Zahnärztin oder so. Also das war dann das, dass es eben für viele Leute, das war dann zu echt, ne? Also dieses, und es war aber trotzdem keine Körperdiversität.
Na, und trotzdem die Latte noch total hoch, ne?
Viel zu hoch. Also für die durchschnittliche Frau, genau, das war das Problem. Also wenn das Models sind, dann ist das eher so, okay, das ist ja ein Model. Aber es ist wahnsinnig schwer. Ich finde auch dann die Kritik teilweise, also ich finde es, ja, es ist halt so ein, wenn nicht einer anfängt oder wenn nicht alle gemeinsam das lösen wollen, dann wird sich halt auch nichts ändern, ne?
Naja, das ist ja auch, also ich höre oft sowas wie, ich möchte ja bei Filmen oder ich möchte in Magazinen auch sozusagen den Traum gezeigt bekommen. So. Und ich möchte da ja gar nicht so die Nachbarin sehen oder das ganz echte Leben. Und das ist halt auch was, wie wir so ein bisschen rangezüchtet worden sind, ne? Also, dass uns irgendwie da so der Glamour mehr interessiert und wir schon auch das schon irgendwie wissen, dass das nicht alles echt ist, was uns über die Königshäuser oder so erzählt wird. Aber irgendwie finden wir es ja dann doch ganz gut. Ja.
Also als ich da bei der Gala war, da wurde uns das von der Anzeigenabteilung oft gesagt, genau das, dass die LeserInnen noch etwas zum Träumen brauchen. Also da, so kann man natürlich auch alles legitimieren, ne? Also ultra teure Mode, die sich durchschnittliche Person auch nicht leisten kann. Oder natürlich ultra schlanke, dünne Models, die zum Beispiel, wenn wir Couture fotografiert haben, dann konnten wir gar keine Models aus Hamburg oder aus Deutschland nehmen. Dann mussten wir Models entweder einfliegen lassen. Wir haben es direkt in Paris fotografiert, weil die Couture noch krasser war. Also die war einfach so schmal, dass teilweise noch nicht mal die schmalsten da reingepasst haben. Genau, aber das mit dem Träumen, das habe ich auch sehr, sehr oft gehört. Und eben, da kann man natürlich alles mit legitimieren, was total schade ist, weil in Filmen zum Beispiel, ich schaue mir viel lieber europäische Filme an, weil man da eine größere Diversität von Körpern hat oder auch mal Frauen sieht, die älter sind und auch einfach älter aussehen, also Falten, Doppelkinn, was auch immer man sieht. Und was mir immer wieder auffällt, ist bei so Hollywood-Filmen, dass die Leute alle, egal ob sie 65 sind oder 25, einfach absolut makellos aussehen, was total was so schade ist, ne?
Ja, also ich glaube auch, das ist vor allen Dingen auch so ein Aha-Erlebnis oder Gewöhnungseffekt, also so eine Mischung irgendwie. Also mir ging das eben mit der Timeline bei Instagram so, dass ich dann ja irgendwann, sagte mal jemand, ne, du kannst dir das ja selbst zusammenstellen, sag ich, auch gute Idee, ich könnte ja mal nach was anderem suchen, ne? Und hat sich einfach durch dieses, ich sehe mehr echte Menschen oder auch bei den Nähblogs war das damals schon so gewesen, dass wo eben echte Leute sich gezeigt haben, dass man dann einfach so einen Gewöhnungseffekt hat. Und für mich war das einfach so, das war sozusagen eine alternative Welt zu dem, was ich in den Magazinen bekomme. Und diese Kuratierung, die die Magazine machen, also diese Auswahl, die sie für mich treffen, habe ich dann irgendwann abgelehnt. Also habe ich quasi als zum Feind erklärt, je mehr ich sozusagen gesehen habe, oh, das sind zwei Welten. Ja. Also ich kann das jetzt nicht mehr ganz so locker genießen, ehrlich gesagt.
Ich kann gar keine Printmagazine mehr genießen. Genau aus dem Grund, weil ich es einfach super langweilig finde, dass immer die gleichen Körper gezeigt werden, dass es immer junge, weiße, makellos erscheinende Frauen sind, die uns quasi vom Lippenstift bis zur Fernreise, bis zur Mode alles verkaufen wollen. Und ich habe meinen Instagram-Stream auch vor Jahren kuratiert, was mir total, also meine Sehgewohnheiten komplett wirklich einmal umgedreht hat. Also ich stolper da überhaupt über gar nichts mehr. Also nicht
es
über,
ist wirklich Gewohnheit, das ist das, das wichtige
genau,
Wort daran.
Ne? Unsere Sehgewohnheiten sind so versteift oder wie sagt man, so auf dieses normschöne Aussehen, was in unserer Gesellschaft vorherrscht, dass es am Anfang erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Bei mir war das auf jeden Fall so und ich höre das auch bei anderen, dass dann, wenn man dann Körper sieht in seinem Instagram-Stream, die komplett anders aussehen, die dicke Bäuche haben oder sichtbare Zellulite oder Arme, die einfach dicker sind, dass man da am Anfang schon vielleicht kurz irritiert guckt. Ich weiß das bei mir, dass ich dachte, oh krass, okay. Aber jetzt ist das so nach einer Weile, dass ich da überhaupt nicht mehr, also A, nicht mehr drüber stolper und das B einfach auch wunderschön finde. Und das hat mir total auch natürlich auf die Perspektive mit meinem Körper geholfen. Also ich weiß, als ich angefangen habe, ich glaube 2017 war das, oder 2016, unterschiedlichen Accounts zu folgen, die es ja damals auch schon gab, war das eine ganz große Bereicherung. Also für mich auch wirklich so diesen Weg zu gehen, den ich dann gegangen bin, erstmal wirklich zu checken, ah okay, ich muss überhaupt nicht schlank sein, weil bis dahin war ja für mich immer noch dieses Gefühl ganz stark, dass ich nur, wenn ich schlank bin, gut bin und schön genug bin und erfolgreich sein kann und anerkannt bin. Das war, also ich bin jetzt 46, aber so bis 40 war dieses Gefühl noch vorherrschend. Und das ging tatsächlich auch, also das war jetzt nicht das Einzige, aber das war schon ein ganz, ganz großer oder hatte schon großen Einfluss, auch diesen Instagram-Stream wirklich umzubauen und unterschiedlichen Menschen zu folgen, also auch nicht nur weißen Menschen und nicht nur Menschen, die keine sichtbare Behinderung haben, sondern ganz unterschiedliches Alter natürlich auch. Das ist, finde ich, als so bereichernd, tatsächlich jeden Tag. Und wenn ich dann Magazine aufmache, vor kurzem, ich hatte so ein Terra Express, so eine Dokumentation fürs Fernsehen gemacht. Und die hatten die Idee, dass ich so eine Collage bastel, weil ich ja früher auch Collagen gebastelt habe, dass ich jetzt mal wieder so eine Collage quasi mache, so fürs um das so zu filmen. Und ich habe tatsächlich dazwischen angefangen zu weinen. Also es war natürlich nicht, es einfach, weil ich mich, es hat mich so getriggert, diese ganzen Körper, alle gleichen Körper zu sehen, auszuschneiden. Es war nicht ein einziger, so ein riesen Stapel, ich habe 30 Zentimeter Stapel Magazine, war nicht ein dickfetter Körper dabei. Es waren immerhin.
Ja, und selbst wenn sind es ja dann immer so nur die guten Dicken oder bei den Alten nur die guten Alten. Also wenn ich so an die Apothekenzeitschrift oder sowas denke, ne, dann ist das ja so, da wird ja ein bestimmtes Art von Alter vorgezeigt, was relativ wenig mit den älteren Leuten zu tun hat, die ich so kenne. Ja, die sind nicht alle irgendwie so gut aussehende, schlanke, mit so ganz schönen weißen Haaren Rentner, sondern sind auch jeglicher Couleur irgendwie und mit unterschiedlichen Zipperlein und groß und klein und dick und dünn und so weiter. Ne? Also das wird ja selbst da immer wieder idealisiert und auch bei denen, die uns dann so als Dicke gezeigt werden, sind das dann auch meistens wieder nur die guten Dicken mit der Sanduhrfigur.
Klar, aber wie
und
gesagt,
vielleicht dem besonders ebenmäßigen Teint
also,
oder sowas.
Ich hätte mich darüber schon wirklich gefreut, über so die Curvy, das Curvy-Model, die halt eben auch dann im Endeffekt auch nur Curvy-Model sein kann, wenn sie ein schlankes Gesicht hat, also gar kein Fall ein Doppelkinn. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, durchzugucken, welches Top Curvy Model. Doppelkinn hat keins.
Okay. Und wo haben Sie die? Wo, also kann man das wegmachen lassen?
Ja, klar,
also
ist das ist, ja, klar, okay. Das weiß man von Ashley Graham und anderen auch, dass sie das haben machen lassen.
Ich bin ein bisschen naiv in solchen Sachen.
Ja, ich leider nicht mehr. Also gerade wenn man so lange eben auch in der Branche arbeitet, also das ist, und das ist natürlich bei den Curvy Models, wenn man da einmal auch den Blick drauf hat, also die werden nur gebucht, wenn sie ein schlankes Gesicht, kein Doppelkinn haben.
Ja.
Was du gerade gesagt hast, Sanduhr, also einen großen Busen, eine schmale Taille, einen kurvigen Hintern, aber bitte nun auch kein Bauchfett und bitte keinen hängenden Bauch und keinen abstehenden Bauch und auch keinen Hüftspeck. Also das darf dann alles nicht sein. Und das sind ja das entspricht ja nun wirklich auch nicht der Realität.
Na, null.
Ja.
Also das ist ja immer, wenn ich jetzt mit meinen Kundinnen arbeite, dann sage ich immer, je mehr Figur oder je mehr Mensch da ist, umso mehr kann sich das an verschiedenen Stellen auch dann das Meer befinden.
Genau.
Und das macht es ja eben auch so schwer bei dieser Curvy- oder Plus-Size-Mode, dass das dann eben, ja, die eine hat dann eben Bauch und Po, die andere hat hauptsächlich Bauch, die andere hat hauptsächlich Po und Bäuche können an unterschiedlichen Stellen sitzen und so, unterschiedlich viel Brust und, ne? Und das ist halt so, das wird eben auch bei diesen, wenn man mal dicke Frauen in den Medien sieht, auch einfach das nicht abgebildet, sondern es sind halt immer nur diese klassischen Sanduhr-Schönheiten.
Ja, genau, wenn überhaupt halt, ne? Aber es ist mir da wieder aufgefallen, wie sehr Magazine, Printmagazine halt auch noch extrem weit hinten dran sind und wahrscheinlich da dann immer noch so dieses, ja, keine Ahnung. Also man kann ja auch mal, also na, das ist natürlich das Problem mit der Sample Size, klar, aber in der Beauty oder in der Schmuckstrecke, da muss man jetzt ja nicht besonders viel tragen. Da könnte man ja auch mal dicke Frauen zeigen, machen sie aber trotzdem nicht. Das ist schon, ja, ich glaube, das wird auch echt noch ganz schön lange dauern, bis diese ganzen Vorurteile und Stigmatisierung abgebaut sind, was dicke Menschen umgibt.
Ja, falls es bis dahin noch Printmagazine
gibt. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Ja.
Aber den Spaß an der Mode haben sie dir ja nicht verdorben. Also wenn ich was bei dir sehe, dann ist das ja ein Spaß an auch an Kleidung und an Farben und genauso.
Also ich habe ihn mir wieder zurückgeholt. Ich hatte ihn ganz lange nicht mehr, aber das war dann einfach auch, weil ich so unglücklich war, in diesem Körper zu sein und ich wirklich jeden Zentimeter meines Körpers gehasst habe und ja wirklich so viele Jahre mit diesem Gefühl rumgelaufen bin, was unglaublich stark war und unglaublich negativ war und auch zu so einer Selbstzerstörung beigetragen hat. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, wie traurig ich war und wie wenig Selbstbewusstsein ich hatte und ja, wie sehr ich dann auch immer im Schatten von anderen stand, also Ex-Freunden oder einem großen Magazin, ne, wo man ja sich auch selber verlieren kann als einzelne Person, wenn man sich dann damit identifiziert. Und da in dieser Zeit, also habe ich schon lange, ich habe mich einfach nicht viel getraut. Also da war ein Dunkelblau, war ganz lange meine Lieblingsfarbe. Ich finde Dunkelblau auch immer noch toll, aber damals auch viel.
Ja, kann man an der Wand tragen.
Genau, und auch Schwarz. Aber das kam tatsächlich erst wieder mit dieser, ja, als ich mich davon lösen konnte, von dieser Vorstellung, dass mein Körper auch so aussehen muss wie von Models. Also da kam dann erst irgendwann diese Lust auch wieder und auch dieser Mut. Also auch, wenn ich das manchmal natürlich, muss ich mir mal so ein bisschen Kopf schütteln, wenn mir so FollowerInnen zum Mut gratulieren, dass ich jetzt ein rotes, enges Kleid oder so anhab, dann denke ich manchmal, oh, aber im Grunde genommen haben sie schon recht. Also dadurch, dass ich so lange dieses Selbstbewusstsein gar nicht hatte, enge Kleider zum Beispiel anzuziehen und mit Bauch und mit Hüften und Hintern und was auch immer. Das hätte ich früher niemals gemacht. Niemals. Das mache ich jetzt und finde es wunderschön.
Naja, wir kriegen ja auch ewig erzählt, dass dunkle Farben kaschieren und schlank machen. Und wenn ich dann Leuten sage, hey, du, also ehrlich gesagt, du bist keine schlanke Frau, wenn du jetzt ein schwarzes Kleid trägst. Du bist eine dicke Frau mit einem schwarzen Kleid.
Ja.
Und das ist aber irgendwie, weiß ich nicht, wie oft wir das gehört, gelesen haben. Schwarz macht schlank.
Ja, das ist halt alles.
Längsstreifen strecken.
Ja, das ist.
Oder diesen ganzen.
Ich habe sowas halt früher geschrieben. Und das Ding ist, ich weiß halt mittlerweile, wie sowas entsteht, wie solche Geschichten entstehen und auch teilweise aus einer Ermangelung an anderen Geschichten denkt man sich dann oft sowas raus und das ist dann genau wie, dass es ab einer bestimmten Figur keine Querstreifen oder dass man was auch immer es für furchtbare Moderegeln gibt, die haben mich auch sehr lange unter Druck gesetzt und mir wirklich die Lust genommen, ja, mich so selber zu finden oder einfach Dinge anzuziehen, auf die ich Bock habe, die vielleicht jetzt auch gar nicht unbedingt modisch sind, aber die einfach geil aussehen. Und das haben wir natürlich alle total in uns drin, ne? Weil gerade aus der Generation, aus der wir kommen, wurden ja viel, viel mehr Printmagazine gelesen. Und natürlich auch, es war ja eigentlich Hochzeit einfach von vielen Magazinen. Und diese Regeln, die bekommt man spätestens von seiner Mutter oder vom Umfeld dann vermittelt, wenn man es nicht selber gelesen hat. Und die geistern auf jeden Fall immer noch rum. Also das kriegt man ja manchmal auch mit, ich kriege es natürlich mit durch meine FollowerInnen. Aber falls ganz, ganz selten mal, wenn ich in einen Laden gehe in Hamburg, was eigentlich nie passiert, habe ich das aber auch schon mitbekommen, dass das so gesagt wird. Oder gerade das Wort kaschieren finde ich, ich finde es so furchtbar, weil genau das, was du gerade gesagt hast, stimmt einfach, ne? Also entweder, man sieht einfach, dass jemand, man sieht das, dass jemand dick ist, man sieht das, dass ich einen dicken Bauch habe zum Beispiel oder einen dicken Hintern. Yeah. Und ist auch egal, ob mein Kleid jetzt schwarz ist oder ob es ein bisschen weiter ist oder ob ich einen Gürtel trage oder was auch immer, der Bauch ist immer da. Und das war für mich auch irgendwann einfach so eine Erkenntnis. So, warum würde ich dann was anziehen, was nicht so schön ist, was braun ist oder schwarz? Ich will jetzt nichts gegen diese Farben sagen, aber wenn man halt pink und Aprikot und was weiß ich, Flieder und hellblau und alles und orange tragen kann, dann würde ich immer diese Farben halt bevorzugen. Das mache ich ja jetzt auch. Ich habe ja eigentlich nie keine Farben an.
Ja, so haben wir uns kennengelernt. Also es gab einen Abend, da hat Melody eine Lesung gemacht und da habe ich mich dann so ein bisschen an sie gemacht, weil ich sie gerne kennenlernen wollte. Und dann haben wir tatsächlich auch ein Bild gemacht und sie hatte ein farbenfrohes Kleid an und ich hatte ein Jumpsuit an in weißgrundig, was ja auch dann viel zu dick macht und mit riesengroßen türkisen Blumen drauf, den ich sehr, sehr liebe. Und wir haben dann dieses Bild gemacht und ich dachte, wie schön das ist, weil da sind zwei Frauen, die sich trauen, da zu sein, sichtbar zu sein, Raum einzunehmen. Und obwohl wir uns vorher noch nie gesehen hatten, hatte ich echt das Gefühl, so eine Schwester im Geiste, ja. So, weil ich das tatsächlich nicht so oft sehe.
Ja, das stimmt. Also
meistens sieht man andere
Frauen. Es ändert sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl, auch durch Instagram. Also das macht schon echt viel aus. Also gerade all diese, also wenn ich mir das mal vorstelle, wie viele Frauen eine Kleidergröße über der 42, 44 haben, das ja die Durchschnittsgröße der Frau in Deutschland ist. Ich bin eine Größe darüber, was eigentlich wirklich lächerlich ist, ne? Aber bei mir gibt's ab meiner Größe gibt's schon keine Bekleidung mehr. Also ab meiner Größe kann ich eigentlich in den allermeisten, ich sag mal jetzt so modisch anspruchsvollen Läden. Natürlich bei C&A würde ich was bekommen. Bei H&M hört's aber auch schon auf. Aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Also wenn ich jetzt zu irgendeiner Designermarke Alsterhaus zum Beispiel auch, die haben ja so eine ganz tolle Abteilung jetzt, ne? Sieht aus ein bisschen wie das KDW. Ich liebe sowas, ich kann das stundenlang, ich gucke mir alle Kleider an. Aber wenn ich dann frage, haben sie das auch in 46, dann da gibt's das halt nicht. Von keiner einzigen Marke. Von den dänischen nicht, von den belgischen nicht, von den UK nicht, von keiner Marke. Und da ist es natürlich schon so, dass es immer noch schon wirklich der Knaller ist. Also ich bin eine Größe über der Durchschnittsgröße, aber für euch gibt's schon nichts mehr. Und wenn ich mir dann vorstelle, das ist ja die erste quasi Größe, es geht ja noch viel, 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 viel mehr Größen. 56, 60, jetzt hatte ich auch 58, habe ich nicht immer gefragt. Ja, gibt's auch. 58, ja, immer auch. Zwei, ne? 56, 58, 60. Ja, das sind ja keine komischen Größen. Es gibt ja unglaublich viele Menschen, die diese Größen tragen. Alleine ich kenne schon einige.
Ich rechne nur noch in Jahrzehnten, also quasi in 30er, 40er, 50er und 60er, weil diese ganzen Differenzierungen machen es auch nicht besser.
Aber das ist so krass, weil und ich glaube, da ändert sich schon gerade was, allein durch Instagram, dass man sich besser connecten kann, dass man Marken teilen kann, die coole Sachen haben oder dass man einzelne Produkte teilen kann. Vor kurzem hat auch jemand einen Mantel geteilt, der war dann innerhalb paar Minuten ausverkauft in einer 54 oder ich glaube, den gab es mit 54 oder 56 in so einem Himbeerrot, was ja auch schon sehr besonders ist. Ne? Das ist, glaube ich, ich habe oft das Gefühl, dass wir alle, die größere Größen tragen, die Modeindustrie aber als Plus-Size und als weniger toll, sag ich jetzt mal, oder weniger wichtig irgendwie abstempelt, dass wir das Feld so ein bisschen von hinten aufrollen, weil es gibt ja jetzt immerhin schon ein paar so angesagte Designermarken, die haben ihre Größen immerhin bis 52 oder 54 erweitert. Das hätte ich vor 2, 3 Jahren nicht gedacht, dass das passiert, ehrlich gesagt. Also ich habe es mir gewünscht, aber dass es wirklich passiert, hätte ich nicht gedacht. Und natürlich weiß ich, dass das nicht das Ende jetzt ist, ne? Dass jetzt, ich feiere das auch nicht, aber ich sehe das schon, dass sich ein bisschen was verändert. Und ich glaube, dass wir alle das sind, die halt Druck aufbauen und nicht nur die, die diese Größen tragen, sondern auch die, die das sehen oder mitbekommen. Ich habe das oft ja auch, ich glaube, bei der Lesung war das auch, dass eben Leute fragen, was kann ich denn tun? Ich trage zwar eine 38, die gibt's überall, aber was kann ich trotzdem tun? Und das Gespräch hatte ich auch schon oft mit so Influencerinnen. Ich selber würde mich jetzt nicht unbedingt als Influencerin sehen, aber im Endeffekt ist es, bin ich es auch schon, ne? Also, und manchmal, wenn wir so arbeiten, so dinnern.
Ah, selbst wenn man eine verinfluenzt, oder wie man das dann nennt, ja, finde ich, ist man auch schon
Influencerin. Wenn ich mal bei so Dinnern eingeladen bin oder bei irgendwelchen Veranstaltungen und das Thema kommt dann darauf, oder das war vor kurzem, fragte mich eine Influencerin, ja, wie, du solltest doch viel mehr Mode machen. Und dann war ich ein bisschen frech zu ihr, dann meinte ich, jetzt überleg mal, warum ich keine Mode-Kooperation mache. Es ging um Kooperation, welche Kooperation wir gerne machen würden. Ja. Und dann haben sie das alle nicht gecheckt. Und dann meinte ich so, ich kann keine Mode-Kooperation machen. Ich werde zwar manchmal angefragt und sage dann zu denen, ja, Leute, aber ihr habt das ja nur bis 42. Also ich passe ich, das braucht 2 Größen größer. Und das würde ich dann aber trotzdem auch nicht machen, wenn ich eure größte Größe wäre. Aber das, ich glaube, das hilft dann manchmal den Leuten, auch das so zu checken, ne? Also so auch gerade der Influencerin.
Mm. Ja. Ja, also für mich war das auch so, dass wenn ich mit Freundinnen einkaufen war, dass für mich einfach immer klar war, ich gucke jetzt nach den Schuhen und den Handtaschen. Weil es hatte einfach gar keinen Sinn gehabt, irgendwie auf diesen Kleiderständern zu gucken oder sowas. Seitdem ich selbst nähe, ist das anders. Seitdem gucke ich mir die Sachen tatsächlich an, weil ich auch Lust auf Mode habe. Ich finde das tatsächlich auch schön, dass es immer mal wieder neue Ideen gibt, neue Farben gibt. Und diese Abwechslung, mir ist schon klar, dass das auch sozusagen so ein Konsumanreiz ist, nach dem Motto, jetzt müssen auf einmal alle lila tragen oder sowas, ne? Aber gleichzeitig habe ich auch Spaß daran. Und aber ich habe halt auch mein ganzes Erwachsenenleben oder auch schon als Teenager, ja, fing das an, damit verbracht, zu wissen, die haben nichts für mich. So. Und ich brauche da gar nicht gucken. Und das macht ja was mit einer, ne? Also das ist ja nicht nur sozusagen die Ermangelung, etwas anzuziehen zu haben, ja, was ich ja dann auch gelöst habe durch das selber Nähen, aber die Botschaft ist ja immer noch da, ne, dass die haben nichts für mich.
Natürlich, klar, die Botschaft ist immer noch da und die Botschaft ist nach wie vor total ausgrenzend, ausschließend, abwertend auch. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie das sein muss, da ich ja so eine Randgröße trage. Habe ich natürlich unglaublich, bin ich krass privilegiert im Vergleich zu anderen. Also ich trage ja nicht nur die Randgröße, also die es manchmal noch gibt oder es passt oder wie auch immer, ne, mit einer 46. Also eigentlich 46, manchmal passt mir 44. Es ist ja auch ein bisschen vage, was die Größen so angeht. Aber dadurch, dass ich mittlerweile auch Kohle habe und mir Sachen im Internet bestellen kann und mir auch teurere Sachen kaufen kann, das ist für mich so dieses, ne, ich falle da auch oft raus, weil ich kann mir Sachen leisten, aber ich kann es mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man eine Größe trägt, eine 56 oder 58 und man braucht etwas für ein Bewerbungsgespräch oder für irgendwas oder einfach, weil man cool aussehen will. Ja. Und man findet einfach nichts. Man muss das nehmen, was da ist. Das ist doch total.
Das macht total alles kaputt. Ja, das habe ich das genau so erlebt. Echt, ja. Also als ich das Studium abgeschlossen habe und dann bin ich losgegangen und wollte mir einen Hosenanzug kaufen. Und es gab also bei dieser einzigen dicken Modekette, die es halt damals gab, gab es einen beigen Hosenanzug. Ohne Kragen. Ja. Und ja, ich habe mich dann ein paar Monate lang gewundert, warum ich keinen Job finde, ja. So, ich wollte in die Unternehmensberatung, was natürlich auch noch eine besonders Schnieke-Branche ist und sehr markenorientiert, ja. Und dann kam ich da mit meinem beigen Hosenanzug an und wenn ich überhaupt eingeladen wurde, ne, und hatte keine Chance. Und dann habe ich über so 5 Ecken dann mal da so einen Job bekommen in so einer Unternehmensberatung und habe dann da eben gejobbt, wo es auch nicht so wichtig war, was ich anhab, weil ich wurde ja nicht zum Kunden geschickt. Und dann habe ich gesehen, dass diese Thomas, Michaels und Stefans, wie sie eigentlich alle hießen, auch alle gleich aussahen. Die hatten alle den gleichen Bossanzug an, in Grau und ein blaues Hemd und so weiter und so fort. Und das war der Moment, das war 1994, werde ich nie vergessen, wo ich kapiert habe, mit diesem beigen Hosenanzug wird das nichts mit mir und der Karriere, ja? Also, das war,
also,
Richtig schlimm, aber ich hatte keine Chance, ja. Es gab keine Möglichkeit.
Das Ding
ja.
ist halt klar, also das, was du gemacht hast, das habe ich quasi auch gemacht. Also selber genäht, ich habe mir früher alles selber genäht. Ich habe mir Prinzessinnenmänteln und was weiß ich, mir echt alles genäht, also wirklich auch schwere Mäntel. Damals gab es ja dieses Brigitte, Brigitte Kreativ und da habe ich mir alle möglichen Sachen draus genäht, aber jetzt gar nicht, weil ich sonst nichts gefunden hätte wegen meiner Größe. Ich habe ja mein ganzes Leben eine 36, 38 getragen, weil ich eben krank war, weil ich nichts gegessen habe und oder exzessiv Sport gemacht habe oder beides, sondern eher, weil ich was Individuelles haben wollte oder weil ich das halt in einer anderen Farbe oder in einem Muster oder so haben wollte. Aber das kann natürlich auch nicht jeder leisten, ne? Dieses, das finde ich schon wirklich was. Deshalb finde ich dieses Thema, also Mode wird ja immer noch belächelt. Also es geht mir bis heute so, dass das Mode, dass das nicht so wichtig genommen wird oder aber es ist
Ach Blödsinn, das ist doch unser Kontakt zur Welt, unsere Eintrittskarte, unser es sagt was aus, wenn wir zur Tür reinkommen, ohne dass wir ein Wort gesagt haben.
Das hat halt eben auch was mit Teilhabe zu tun. Also wenn alle zum Beispiel ein richtig cooles Teil tragen können oder was du gerade meintest, irgendein lila Teil oder was auch immer gerade angesagt ist und man kann aber als dicke Person, als dicke Frau da nicht mitmachen, dann ist man halt einfach ausgeschlossen. Oder wenn man eben nicht viel Geld hat und man oder auch nicht viel Zeit hat oder beides und man hat 100 Euro und man braucht oder 50 und man muss dafür ein Outfit kaufen, es ist fast unmöglich. Also das finde ich ist schon was und es schließt eben einfach extrem viele Menschen aus. Also nicht nur, dass sie sich nicht ausdrücken können, ne, dass man nicht, ich muss mich da wirklich rausnehmen, weil bei mir ist es einfach anders. Aber trotzdem finde ich es immer so wichtig, dass du betonst, weil ich glaube, das checken halt viele Leute nicht, ne, weil es halt auch so weit außerhalb ihres Universums ist, dass es einfach Menschen gibt, die also eine Kleidergröße haben, die es dann halt nicht gibt. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass noch ein anderer Store, ich glaube, das ist sogar C&A, auch die großen Größen rausnimmt aus den Stores. H&M hat ja die großen Größen schon aus den Stores genommen, gibt es nur noch online. Und wenn jetzt C&A auch noch mitmacht, dann gibt es eigentlich in dieser Preisklasse kaum noch was, wo man als dickfette Person oder Frau und das Problem, was ich halt auch gelernt habe, was ich auch von anderen FettaktivistInnen lernen musste, oder was, also ich habe das, ich wüsste es gar nicht, ich habe da gar nicht dran gedacht, so klingt das vielleicht. Ich habe nicht dran gedacht, dass zum Beispiel ja auch nicht jeder Mensch eine Kreditkarte hat oder nicht jeder Mensch eine PayPal-Konto hat. Das heißt, für viele Menschen ist dieses Online-Bestellen halt auch einfach gar nicht möglich. Ich bestelle super viel online, aber wie gesagt, ich habe auch allerhand Privilegien und kann mir das leisten, kann mir auch bestellen, 5 Sachen gleichzeitig bestellen und 3 zurückschicken, das können halt viele nicht. Und das ist auch wieder so ein Ausschlussding und auch wieder das wird so krass, vielen Menschen so krass schwer gemacht, sich schön anzuziehen. Das ist wirklich, ich finde es mittlerweile echt schon echt bedenklich, was passiert gerade. Also auch für den großen Konzern, was passiert, dass dicke Menschen einfach ausgeschlossen werden aus den Stores. Weil was ist das sonst? H&M hat genug Platz. C&A hat hier den riesen Store zugemacht. Ja. Können mir jetzt nicht erklären, dass sie zu wenig Platz haben. Müssen sie halt die Pullover ein bisschen näher zusammenschieben. Aber, oder ihre 100 Unterhosen oder was auch immer. Aber das ist ja dann die Begründung, ne? Wir haben nicht so viel Platz oder so auf der Fläche oder die nehmen zu viel Platz weg oder so.
Ja. Ach, na ja. Also, ich glaube auch, dass es insgesamt einfach abgesehen von diesem ganzen Pandemie- und Klimakram eben das Thema Armut und Teilhabe ein großes Ding ist. Aber ich glaube, ich möchte jetzt sozusagen auf das Positive nochmal kommen, weil wir zwei bieten ja schon Lösungen an. Ja? Also auf der einen Seite ist mir klar, wenn ich über das Nähen von Kleidung rede, dass das nicht alle machen können. So. Und trotzdem ist es eine Option. Und dass du eben auch Kleidung zeigst, die man kaufen kann, ist eine andere Option. Also wenn Leute dann zu mir sagen, ja, aber ich kann nicht nähen oder ich will nicht nähen oder sowas, dann habe ich ja die Möglichkeit, zumindest erstmal zu jemandem wie dir, die zu schicken und sagen, ja, das kann ich verstehen, dass das jetzt gerade nicht in dein Leben passt, aber guck mal, es gibt ja Alternativen. Dass das auch jetzt nicht 100% der Leute rettet, sozusagen, ist mir klar. Aber ich gucke immer gerne auf die Sachen sozusagen, die man wenigstens machen kann. Weil ich finde, da steckt schon Potenzial drin. Und das hat ja, also wir können natürlich versuchen, die ganze Welt zu verändern. Und das mache ich ja auch. Aber auf der anderen Seite weiß ich ja, dass so viele der Sachen auch einfach im Kopf passieren. Also dass die erstmal bei uns im Kopf gelöst werden müssen. Und dann sind diese Sachen, die du vorhin erzählt hast, von wegen, ja, dann ist so ein Gürtel oder sowas, dass man überhaupt zum Gürtel greift. Das ist ja sozusagen schon so eine, schon ein Phänomen. Und vielleicht kriegt man den Gürtel dann nicht in der Länge, den man den haben will, erstmal. Aber dann experimentiert man erstmal mit dem Schal oder irgendwie sowas, ne? Also so. Aber dazu muss ja erst im Kopf was passieren. Also, und bei mir hat das eben geholfen, dass ich andere gesehen habe, die sich das auch getraut haben. Und da sind wir wieder bei dem Thema Mut, ne? Also anscheinend hat es doch was mit
Mut. Doch, auf jeden Fall hat es was mit Mut zu tun. Alleine sich ja auch gegen all diese Vorstellungen, Vorurteile zu stellen und zu sagen, ich trage jetzt als dicke Frau ein rotes, knallenges Kleid und man sieht meinen Körper so, wie er ist. Das hat schon was mit Mut zu tun, weil man ja auch dann schon mit Leuten rechnen muss, die einen anstarren. Das ist mir sogar auch schon passiert und ich bin ja so weit unten eigentlich auf diesem Spektrum, dickfett, dass ich das dann schon auch krass finde, was ich dann teilweise schon erleben muss, weil ich mir nicht vorstellen kann, wenn ich jetzt eine größere Größe hätte. Es hat schon was mit Mut zu tun, dann auch mit Selbstbewusstsein, dann so rauszugehen. Aber ich glaube, da können wir schon auch alle bei uns anfangen. Also natürlich bei uns selber, ne, dass wir uns gegenseitig inspirieren oder uns Mut machen, Dinge zu tragen, auf die wir einfach Lust haben. Und auch wirklich gucken, wie beurteile ich eigentlich andere Menschen oder habe ich da, wenn ich andere sehe, sofort was Positives, Wertschätzendes im Kopf oder denke ich, nanu, was ist das denn für ein Outfit oder sieht blöd aus oder so. Das kennen wir ja alle, da nehme ich mich auch nicht raus. Also ich bin da jetzt auch nicht, das ist ja auch dieses Gelernte über Jahrzehnte, das ist auch nicht so einfach. Gerade wenn Frauen, wie du vorher meintest, dass wir Raum eingenommen haben, gerade wenn Frauen Raum einnehmen, mit einem super krass bunten oder glitzernden oder engen Outfit, in vielleicht einer Figur, in der man so ein Outfit noch nicht gesehen hat, wie wir darauf reagieren, ich glaube, das ist auch voll wichtig, dass wir wirklich so, klar, bei uns halt anfangen, ne?
Ja. Aber wir sind ja auch nicht immer gleich drauf, ne? Also ich kann sozusagen morgens mich entscheiden, irgendwas Knallbuntes anzuziehen. Und dann sitze ich im Bus und jemand setzt sich neben mich auf den Platz und es ist einfach zu wenig Platz und ich klebe auf einmal an der Scheibe, weil ich mich dafür schäme, zu viel Platz einzunehmen. Und damit will ich sagen, ich bin sozusagen ja auch nicht immer gleich und nicht immer gleich selbstbewusst und nicht immer gleich mutig und habe dann diese komischen Gedanken. Und das sind dann aber auch so Situationen, die ich immer mehr erzähle, ne? Wo ich dann Leuten erzähle, guck mal, das haut nicht hin mit mir und diesem Stuhl zum Beispiel. Ne? Also ich fühle mich jetzt unwohl, mich auf diesen Klappstuhl zu setzen oder sowas. Ne? So, weil eben, wie du vorhin auch schon erzählt hast, die dünneren Leute da einfach nicht dieses Bewusstsein haben, dass ich Angst habe, dass der
deshalb frage ich ja mittlerweile frage ich auch vor jeder Lesung nach den Sitzgelegenheiten und ob es für die BesucherInnen auch Sitzgelegenheiten gibt, die eben für unterschiedliche Körper passend sind. Und da habe ich doch
das fand ich so super bei der Lesung. Ja, das wurde dann ja auch gesagt, dass du das dir gewünscht hast. Aber ich saß hinten auf dem Klappstuhl, weil ich mich nicht getraut habe, ja. Weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass Veranstalterinnen das bedenken könnten. Und das habe ich von dir gelernt. Und bei meiner nächsten Lesung habe ich auch dann gleich gesagt, wir müssen
Ich habe das tatsächlich auch bei Sophie Hagen nochmal gelernt. Sophie Hagen hat ja dieses tolle Buch Happy Fat geschrieben, Und sie hat das bei ihrer Show, die ist ja Comedian, hat das versucht. Und ich weiß nicht, ob sie es doch, sie hat es gemacht, dass sie überall zu jeder Show dazu geschrieben hat, wie weit das Venue, wie sagt man es auf Deutsch, der Veranstaltungsort barrierefrei ist, also eben und wie die Sitzgelegenheiten sind. Und das fand ich schon wirklich toll. Ach, also super. Teilweise stand das dann online bei den Seiten und teilweise haben die das eben immer noch einfach übernommen. Da stand dann zum Beispiel, welche Reihe breitere Sitze hat oder keine Seitenlehne oder so hat. Und das wurde auch von ihren LeserInnen auch sehr, sehr positiv aufgenommen. Das ist auch was total Wichtiges. Genau, aber es ist auch schon
krass. Ja, aber wie cool.
Ich hatte ja so viele Lesungen jetzt und habe da auch erst viel, viel später dran gedacht. Also auch jetzt auch erst, ja.
Ja, aber wie toll, dass wir was verändern können. Ne? Du hast was von Sophie Hagen gelernt, ich habe was von dir gelernt. Ne? Ich gebe es ein. Aber so ist das doch auch. Also ich finde, das macht total Mut, ne, zu hören. Es gibt dann Erkenntnisketten, ne? Und man kann sozusagen so Botschaften auch weitergeben. Jetzt kann man natürlich sagen, ich habe das zu spät gelernt und kann sich ein bisschen drüber
erinnern. Ja, genau. Aber so ist das zum Glück halt im sind Leben, wir jetzt ne? ja da also und so. Haben was gelernt. Also was natürlich toll wäre, wenn andere VeranstalterInnen da auch zuhören oder wie auch immer das mitbekommen und dann auch mal schauen bei der nächsten, weiß ich nicht, Frauenkonferenz, gibt ja so einige große, auch für Magazinen, darauf zu achten, wie ist denn eigentlich unsere Location? Können da eigentlich alle Körper gemütlich Platz nehmen? Sind da alle eingeladen? Oder gibt es tatsächlich auch Sitzgelegenheiten, die nicht so eingeladen sind für für Körper. Und das würde ich mir wünschen. Aber gut, wir sind ja schon dabei, ne? So ein bisschen manchmal auch wie so ein Dominoeffekt, dass dann umso mehr man darüber auch sensibilisiert und auch spricht, dann ja, dass ich glaube eben auch, dass, wie ich ja auch, wie du auch, dass man da, und ich glaube, viele dicke Menschen sind das einfach so gewohnt, dass es das nicht gibt, dass das nicht mitgedacht wird, dass das dann quasi auch wieder an ihnen liegt, also dass diese Scham dann eher bei ihnen liegt und nicht, weil eigentlich sind sie ja nicht schuld, also nicht eigentlich, sind ja nicht schuld, sondern die VeranstalterInnen sind schuld, dass da nicht drauf geachtet wird. Und aber ja, ich hoffe, dass wir da echt alle gemeinsam was verändern können, weil das, finde ich, ist schon mal ein guter Anfang, wirklich zu gucken, können alle gut sitzen.
Ich finde es total super, dass ich finde es super, dass du das barrierefrei genannt hast, weil auch das war jetzt wieder was ich gerade als Learning hatte. Ja, ich hätte das nämlich vorher sozusagen so und was ich eigentlich noch sagen wollte, weißt du, so unter PS quasi laufen lassen. Ne? Aber ich finde, es gibt da ja ein Wort dafür, stimmt, das heißt barrierefrei. Und das barrierefrei ist nicht nur für RollifahrerInnen oder für Leute, die schlechter sehen oder hören oder sowas, sondern das ist tatsächlich, es ermöglicht Teilhabe und macht Barrieren weg. Ja, gerne. Wir haben das gelernt. Super, vielen Dank. Ja, aber genau so läuft das doch, ne? Wir müssen dann auch Wörter dafür finden, um das benennen zu können. Wir müssen erstmal auf die Idee kommen, dass es da was ist. Dann braucht es Wörter, um es zu benennen. Und dann vielleicht eben auch so ein paar Leute, die, ja,
das ja, ich glaube, da muss wirklich auch, dieses Umdenken auch im Kopf einfach, ne? Also dieses, dass man das noch mehr erweitert. Also, dass es einfach Menschen gibt mit unterschiedlichen Bedürfnissen und es einfach Menschen gibt, die einfach unterschiedliche Sitzgelegenheiten benötigen. Und dass das glaube ich, fehlt bei vielen eben noch. Ne? Gibt halt eine Form von Stuhl und das dann fertig so. Ich hatte das vor kurzem bei einer Lesung in der Elbphilharmonie, zwar nicht im großen Saal, das ist auch problematisch, aber das war im kleinen Saal in der Elbphilharmonie. Und das war so krass, das so zu beobachten. Ich passe da rein in den Stuhl, der hat Armlehnen rechts und links. Und manch andere konnten da aber nicht so gut drin sitzen. Und das, ich wollte es immer noch mal bei Instagram auch thematisieren, weil das ist natürlich echt, finde ich, auch blamabel für so ein großes Haus wie die Elbphilharmonie, das es ja noch nicht so lange gibt, dass das nicht mitgedacht wurde. Ne? Das ist noch nicht mal, dass alle Menschen den gleichen Hintern anscheinend haben sollen. Das ist ja nun wirklich, also das ist ja wirklich fern unserer Körperdiversität in unserer Gesellschaft. Und das fand ich da auch sehr interessant, also wie schmal aber auch die Sitze sind. Aber ein bisschen auch wie im Flugzeug. Im Flugzeug ist es ja leider auch immer noch so, dass dicke Menschen.
Na gut, da könnte man ja vielleicht noch sagen, da ist halt begrenzter Raum oder sowas. Und in einem großen Konzerthaus. Ist ja auch begrenzter Raum,
aber ja klar.
Ne? Könnte man sagen, gebt euch mal ein bisschen Mühe. Ne?
Genau, wie das im Flugzeug ist, das einfach dicke Menschen angestarrt werden, so als wäre das ein Ort, an dem sie nicht sein dürfen, oder als wäre es ihre Schuld, dass Flugzeuge so schmal gebaut sind und einfach bestimmte Körpertypen nicht mitgedacht sind. Das finde ich schon immer noch, wenn man das so miterlebt, auch immer noch einfach eine große Scheiße.
Ja, ich wusste auch nicht, dass es diese Verlängerungsgurte gibt. Ich habe mich dann da immer so reingezwängt und das ging gerade noch so und habe das dann auch in einem Podcast gehört, dass es überhaupt solche Gurtverlängerungen gibt. Und dass man danach fragen kann und und das ist ja eben auch, also erstmal schon mal gut, dass das gibt. Auf der anderen Seite ist es dann auch peinlich, danach zu fragen oder man muss es erstmal wissen und so weiter. Also es macht das Leben einfach insgesamt ein bisschen anstrengender und komplizierter, wenn eben man nicht der Norm entspricht. Und ich finde ja das Verrückte, es gibt diese Norm doch eigentlich gar nicht. Es wird ja nur so getan, als gäbe es eine Norm. Und das ist ja das, was es uns oft so schwer macht. Ne? Also ich könnte jetzt ja zum Beispiel auch nicht sagen, was genau macht den Normkörper aus. Denn dieses 90, 60, 90 stimmt ja auch nicht mehr, was wir alle im Kopf haben. Ne? Und das heißt, wir haben so ein diffuses Bild davon, was normal oder richtig ist und glauben, wir sind es nicht. Und dabei gibt's das gar nicht in der Form.
Ja. Ja, also es ist halt einfach der Durchschnitt, ne? Aber du siehst ja Idealkörper, den gibt es einfach auf jeden Fall nicht. Und oft sind unsere Normen ja auch gar nicht auf den weiblichen Körper genormt, sondern es wird der durchschnittliche männliche Körper genommen. Genau, und das finde ich jetzt so wirklich, das macht dann wirklich eigentlich alles kaputt. So.
Ja. Naja, das ist halt auch diese Unterordnung sozusagen, dass Menschen in die Gegebenheiten und zu den Maschinen und so weiter und so fort, was wahrscheinlich ökonomische Gründe hat, dass man das irgendwie alles vereinfacht oder sowas, aber was natürlich nichts mit Respekt zu tun hat oder mit der respektvollen Wahrnehmung des Individuums, ja, was eben so traurig ist. Und das muss man sich dann wahrscheinlich leisten können, so im Sinne von die Maßanfertigung oder, ne?
Ja. Ganz genau, absolut. Das ist ja bei allem so, beim Fliegen im Endeffekt ja auch, ne? Wenn man mehr Kohle hat, kann man natürlich Business fliegen. Oder man kann sich zumindest irgendwie so ein, es gibt ja mal Economy Plus oder sowas, bisschen breiter ist. Was ich auch bei Sophie Hagen gelernt habe, ist, dass man diese Verlängerung, diese Anschnallverlängerung auch kaufen kann und dann halt immer mitbringen muss. Aber so erspart man sich das peinliche Fragen. Schade, dass man das dann nicht einfach auch sich irgendwo abholen kann im Flugzeug, wenn man einsteigt, dass man da direkt nehmen kann. Okay, das wäre ja für alle. Aber ich finde, an so Kleinigkeiten, in Anfang, also ist für mich jetzt eine Kleinigkeit, für andere ist es wahrscheinlich keine Kleinigkeit, wenn man das immer wieder erlebt, zeigen ja schon einfach, dass einfach Körper, dicke Körper vor allem nicht mitgedacht werden. Dass das halt eher eine Abnormalität ist, so ein Zustand, der nicht erwünscht ist, nicht auch nicht erlaubt ist, weil sonst würde man ihn ja mitdenken, ne? Finde ich immer wieder. Also gerade in der Mode. Wir hatten ja bei meiner Lesung, vielleicht erinnerst du dich, da gab es ja auch eine Frage aus dem Publikum, was ich denn glaube, warum die Mode bei XL aufhört, also bei einer 42 aufhört. Und ich habe jetzt so oft über diese Frage nachgedacht und die Frage wurde mir so oft gestellt in den letzten 2 Jahren, dass ich wirklich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich glaube, es hat was mit Fettfeindlichkeit zu tun. Weil ich kann es mir nicht anders erklären, weil die Modeindustrie auf freiwillig auf Millionen Umsatz verzichtet, über H&M, da einfach die ganzen Plus-Size-Kollektionen aus dem Laden zu nehmen und online zu verkaufen oder sie gar nicht erst anzubieten. Also für mich ist das der Grund, dass sie so fettfeindlich sind, dass sie auf gar keinen Fall ihre Klamotten in der größeren Größe anbieten wollen, dass sie lieber halt auf den auf den Umsatz verzichten. Aber jetzt bin ich schon wieder so negativ.
Nein. Ich finde das gut, dass du das so deutlich sagst, weil ich glaube auch, dass die Fettfeindlichkeit viel zu wenig thematisiert wird. Also, dass das wirklich was ist, finde ich, deutlich gesagt werden muss, weil ich glaube, dass sich eigentlich fast jede und jeder da an die eigene Nase greifen kann. Ja, das ist wirklich was, auch ich bei mir durch diese ganzen Gehirnwäschen, die ich alle so erlebt habe, festgestellt habe, wie da auch immer noch Reste davon da sind, obwohl ich mich schon so lange mit dem Thema Körperakzeptanz beschäftige. Und das finde ich wirklich wichtig, das deutlich auszusprechen, obwohl ich bei dieser Frage noch eine andere Antwort auch parat hätte.
Ja, sag mal.
Ja, also nach meiner Erfahrung ist es so, dass eben die ModedesignerInnen wirklich nur lernen, kleine Größen zu entwerfen. Und dass ja dieser Beruf, diese Mehrgrößen dann zu erarbeiten, ist ein anderer Beruf. Also das ist nicht Modedesign, sondern das sind dann die Schnittdirektrisen oder Textilingenieure, die dann eben sozusagen aus diesem Entwurf eben was anderes machen. Und die gradieren einfach nur, dass es immer breiter wird. Ne? Das wird quasi, ich sage immer, es wird wie aufgepustet, ne? Dass es einfach immer größer wird. Und in dem Moment, also man müsste sozusagen dann schon den Designstudierenden zeigen, wie Körper sich verändern, wenn sie größer und was mir ja auch ein Anliegen ist, wenn sie älter werden, weil auch da der Körper sich einfach extrem verändert, insbesondere der Frauenkörper auch durch die Wechseljahre und durch Geburten und so. Ne? Und aber wenn die das gar nicht lernen, ja, dann gibt's das einfach nicht. Ja, so, also nicht gewollt. Natürlich ist natürlich der Grund die Fettfeindlichkeit, ne? Also, warum lernen sie das nicht?
Der Grund ist halt immer noch die Fettfeindlichkeit, weil klar, in den Universitäten und auch bei den Designhäusern, da wird halt nach wie vor das super schlanke junge Model als Fitting-Model genommen oder auch als, ich weiß das von einer Freundin, die Dozentin ist, dass es kaum möglich war, Schneiderpuppen zu finden, die eine größere Größe haben. Das haben die dann gefunden, aber es war unglaublich schwierig.
Das nützt nichts. Und das nützt überhaupt nichts. Hinter mir steht so eine Schneiderpuppe und die ist nur dazu da, damit da das ein Hintergrund für meine Videos ist, ja. Weil diese Schneiderpuppen taugen nichts, weil, was ich vorhin gesagt habe, jeder dicke Mensch, jede das dicke Person sowieso, hat das mehr an unterschiedlichen Stellen. Das heißt, dass du nur in den kleinen Größen haut es natürlich auch nicht ganz hin, aber schon eher, sag ich mal, je jünger ein Körper ist, je schlanker und sportlicher ist, umso eher findest du auch eine Puppe dafür, ja. Aber je älter oder je mehr Körper da ist, umso mehr musst du dann so eine Puppe aufpolstern, damit die überhaupt irgendwie so ein bisschen aussieht, wie eben der Mensch, den das abbilden soll. Und deswegen gibt's sie einfach nicht, ja.
Nee, genau, es gibt die einfach nicht, aber ich rede ja auch oft mit Modelabels oder bin auf Podien und da wird das Thema besprochen und dann haben die DesignerInnen oder auch die Labels immer sehr viele Ausreden, warum sie keine Mode machen, jenseits der 40. Also das eine ist eben genau das, dass die Figuren dann einfach in alle möglichen Richtungen, also ich finde, das klingt dann immer so Zombie- oder Alien-mäßig, so als würden dann dicke Frauen ab 44 mega absurde Figuren haben. Es ist im Grunde genommen, was du gesagt hast, nämlich der Bauch oder der Hintern und dann sage ich meistens, naja, da muss man eben solche Designs finden, die das beides erlauben.
Ja, entweder also Verstellbarkeit.
Verstellbarkeit.
Oder wie bei den Herren so mit Kurzgrößen, Langgrößen und solche Sachen.
Das zum Beispiel auch, genau. Aber es ist schon interessant, dass sie da sehr viele Ausreden haben, also die Modefirmen, die Modehersteller. Und eigentlich würde ich doch denken, das sind die Besten der Besten. Ne? Wir wollen eigentlich das meiste an Umsatz und Gewinn rausholen. Warum guckt man da nicht, dass man wenigstens jede Saison, man muss ja vielleicht nicht die ganze Kollektion, aber warum auch nicht? Also wenigstens, meine Therapeutin sagt, sie sind immer so bescheiden, sagt sie immer, träumen Sie doch mal. Und ich bin dann auch immer, wenn sie wenigstens ein paar machen würden, würde ich denken, wäre das auch schon toll. Wie gesagt, meine Lieblingsdesignerin, Stine Goya aus Dänemark, die ich ja im Buch auch beschrieben habe, in dem Modeteil, die ich dann auf einmal nicht mehr reingepasst habe, weil deren XL war eine 42 und sie hat ihre Kleider nur bis 42 produziert. Die produziert jetzt bis 3XL, was eine 46 ist, jetzt passe ich wieder rein. Aber es ist natürlich, ich will das gar nicht feiern jetzt und auch gar nicht so herausstellen, weil das immer noch eigentlich echt peinlich ist. Ne? Also das 46 ist wirklich auch eine absolute Randgröße. Und immerhin passiert aber was. Ja. Also da scheint es dann doch immerhin bis 46 noch zu gehen, ihre Kollektion zu erweitern.
Ich finde das
andere
schon
tun
ganz
immer
gut.
So, als wäre es wirklich jetzt das absolute, der Heil, als würde es einfach nicht funktionieren. Ja. Ne? Als wäre das jetzt unglaublich schwer. Und ich sage dann auch immer so, Leute, ihr seid die absoluten Top-Spezialisten dafür. Also wir haben Leute auf den Mond geschickt und wir telefonieren mit irgendwie kleinen Kästchen. Und dann sagt ihr mir wirklich, also das können wir nicht machen bis Größe 56, weil das ist zu...
Ja, nein, die wollen nicht, ne? Also
die wollen nicht.
Ich arbeite ja viel mit einer Modedesignerin von einem kleinen Label Stocks zusammen. Die hat einen kleinen Laden in Berlin und macht eben auch Schnittmuster. Und die will, ja? Also die hat als Wert für ihr Unternehmen, dass es inklusiv ist. Und mit inklusiv meint sie eben alles, ja? Also sie meint, dass es eben diese Dichotomie zwischen den Geschlechtern nicht geben muss, dass es nicht eben diese Bewertung von unterschiedlichen Größen geben muss und dass Kleidung verstellbar ist und dass Kleidung funktionieren muss und trotzdem gut aussehen und dass alle große Taschen brauchen und so weiter. Und das ist eine Entscheidung, ja? Das ist eine Entscheidung dafür, was sind meine Unternehmenswerte? Welchen Maßstab lege ich an das, was ich rausgebe an die Welt? Ja. Und da, da würde ich dir zustimmen. Also da ist einfach entweder das Bewusstsein nicht da oder aber dahinter liegend eine wirkliche Fettfeindlichkeit. Punkt.
Ja, ich denke, das geht wahrscheinlich auch alles so Hand in Hand. Eine Fettfeindlichkeit auf jeden Fall. Dann ist es natürlich, kann ich mir schon vorstellen, dass es da am Anfang erstmal eine größere Investition reingeschaufelt werden muss, weil man erstmal Schnitte entwickeln muss, die passen, die auch skalierbar sind, die trotzdem einen guten Gewinn am Ende abwerfen, also wo man jetzt nicht noch 10 Schritte mehr hat, weil man mehr, weiß ich jetzt auch nicht, Falten oder was auch immer einnehmen muss. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch schon eine Rolle spielt, weil es ist ja, das wissen wir ja, weil wir auch nähen oder dass 34 und eine 54, dass das einfach anders ist, ist logisch. Ne? Aber trotzdem denke ich, also das sind auch alles, also das alles Ausreden sind und hat auch wirklich was mit der Fettfeindlichkeit zu tun hat.
Ja. Na, das Interessante ist ja, was du eben gesagt hast, ist, dass dieser Markt, der ja wirklich groß ist, ne? Und was ich ja auch beobachte, ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, es sind ja auch mehr ältere Frauen, die eben anspruchsvollere Figuren haben. Die haben ja auch meistens ein bisschen mehr Geld als so eine 17-Jährige. Warum lässt man sich das so entgehen, ne? Also so.
Ja, das stimmt. Aber obwohl ich schon auch sehr viele jüngere Frauen, also gerade meine Followerinnen sind ja eher jung. Mhm. Und die bestellen die Sachen halt oft in den USA, oder auch in UK, wo es die Marken ja gibt. Yeah. Also wo es dann pinkfarbene Stretchkleider oder lilane Anzüge gibt. Ne? Das wäre auch nicht gut gewesen für deine Bewerbung, mit dem lila Anzug um die Ecke zu kommen, aber besser als der beige.
Heutzutage könnte man das, glaube ich.
Heutzutage,
aber, ne?
Genau. Also ich finde schon, dass ich auch gerade die großen Player, ne, Zalando und wie sie alle heißen, haben ja, also gibt es ja Sachen. Ich finde, ist trotzdem immer noch ein bisschen eine Spur weniger toll als jetzt die anderen Klamotten. Ich weiß immer nicht, wie man sagt, herkömmlichen Größen, das ist alles so bescheuert, ne? Weil eigentlich ist ja eine große Größe auch eine normale Größe. Mm. Aber dass es das überhaupt gibt, dass es so viele unterschiedliche Klamotten gibt in großen Größen, das finde ich. Oder ich habe zum Beispiel auch mit Adidas gearbeitet, in der Pandemiezeit war das. Adidas hat die Größen erweitert bis 56. Und am Anfang wollte ich gar nicht mit denen arbeiten, mit Adidas, und habe das extrem in Frage gestellt und habe auch ein bisschen frech immer geantwortet, ehrlich gesagt, weil ich das so, ja, wie nennt man das denn, Size-Washing oder irgendwas, gibt es, glaube ich, kein Wort für, aber ich dachte immer so, ja, das meinen die doch gar nicht so, weil das kennen wir ja auch, ne? Am Ende ist es eine 4XL und da passt dann gerade mal ich rein und eigentlich ist dann doch wieder keine 56, aber tatsächlich haben die das richtig, richtig gut gemacht. Das ist jetzt keine Schleichwerbung, sondern das fand ich für mich auch ein gutes Beispiel oder so, das toll zu sehen, dass sie nicht nur diese Mode machen, sondern auch auf ihrer Seite die Models zeigen mit einer Größe 54, 56, 60, glaube ich, gibt es sogar. Das fand ich toll, dass man eine Frau sieht mit einer großen Größe, die Yoga macht oder die durch den Wald rennt oder was auch immer man es macht. Das fand ich toll. Ist ja auch also wieder, es gibt schon so, ne?
Ist ja auch Teilhabe und das ist ja auch da beim Sport ist es ja besonders widersprüchlich, ne? Da wird ja auf der einen Seite gesagt, mach doch Sport, achte auf deine Gesundheit und so weiter und dann hast du nicht die Klamotten, um das zu machen. Also umso wichtiger ist es dann, dass es das auch gibt, ja.
Genau.
Okay, also wenn ihr jetzt zuhört, ihr Unternehmen, ich wünsche mir ja noch so einen Neoprenanzug, um bei kalten Temperaturen zu schwimmen und bin zu faul, ihn mir selbst zu nähen, weil der muss ja sehr gut passen. Da muss man schon ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Ja.
Also Neopren zu vernähen, stelle ich mir sehr schwer vor. Das muss ja wirklich eine richtig krasse, weiß ich nicht, Overlock oder was sein.
Nee, das kann man schon gut nähen tatsächlich, aber es muss halt sehr gut passen, ne? Weil so ein Neoprenanzug ist ja so eine zweite Haut tatsächlich.
Ja.
Und dann musste der Reißverschluss so sitzen und so weiter und so fort. Also bin ich einfach ein bisschen zu faul dazu, ne? Und dann, und da merke ich dann immer daran, ja, wie komfortabel es für andere Menschen ist, dass die weitestgehend einfach irgendwo hingehen und sich das kaufen, ja. Und dann bin ich manchmal ein bisschen traurig, dass das für mich nicht so ist. Aber gleichzeitig denke ich, Gott sei Dank, die meisten anderen Sachen kann ich ja nähen. So.
Ja.
Also das finde ich halt, ja, ich weiß, es ist eine individuelle Lösung, ne? Also ich verändere damit nicht so ganz die Welt oder sowas, ne? Aber ich habe halt gemerkt, dass durch diese individuelle Lösung ich dieses Selbstbewusstsein bekommen habe, eben auch an anderen Stellen die Welt so ein bisschen mehr zu verändern. Und das finde ich.
Na, das ist schon toll. Also es ist schon noch, und ich wünschte auch, dass das immer noch. Sorry, ich weiß nicht, hat man das gerade gehört? Ich habe jetzt eine SMS gerade bekommen.
Nein. Okay. Nein, du musst sie auch nicht vorlesen im Podcast.
Nee. nee, das ist ja auch toll. Und ich wünschte wirklich, dass zum Beispiel gerade Nähen oder auch Stricken, dass das immer noch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, unterrichtet wird, aber ich war zuerst auf der Realschule und mein Hauptfach war textiles Werken. Das war halt damals, ist auch schon ein bisschen länger her, da hat man dann gekocht und wir haben gestrickt und wir haben genäht und aber das war total toll, weil ich da auf jeden Fall, ich habe davor zwar auch schon genäht, aber habe nochmal so viele tolle Sachen gelernt. Und eigentlich ist es so schade, ne, dass wir das gar nicht mehr so lernen, auch, glaube ich, gar nicht mehr so zu schätzen wissen, wie toll das ist, ein Kleidungsstück selber herzustellen. Also wie viel Spaß das machen kann und wie toll das dann ist, diese Sachen zu tragen, die man ja, manchmal geht's ja auch schief, ne, das kennen wir auch alle. Dann denkt man, was habe ich mir da? Ich habe oft Sachen, Stoffe genommen früher, ich erinnere das noch. Die waren dann viel zu fest und dann stand das Kleid irgendwie so mega ab oder was weiß ich. Aber wie toll das eben auch sein kann, ne? Und wie man da ja auch genau die Mode umgehen, also dieses ganze System so ein bisschen umgehen kann. Und
ja, es hat was Subversives, das finde ich daran auch so gut. Ja,
finde ich auch gut. Ja, ich meine, ich glaube aber, kann mir vorstellen, dass die ganzen Nähkurse an der Volkshochschule, so, dass die immer auch noch gut ausgebucht sind, weil das macht ja auch total Spaß. Total Spaß.
Ja, es gibt irre viele Nähmaschinen in Deutschland. Ja. Also es gibt, ich habe da mal so eine Zahl gelesen, das klang irgendwie sowas wie jeden zweiten Haushalt oder sowas, was ich echt wirklich viel finde.
Ja.
Ich vermute mal, dass sie halt auch nicht immer genutzt sind, weil nicht jeder das halt kann, ne? Und weil man sie besitzt, ja noch nicht gleich da so automatisch was Gutes bei rauskommen muss. Und wir haben das ja zum Teil auch so ein bisschen verlernt, dieses sozusagen, dass man auch ein bisschen Zeit braucht, manchmal Dinge bis sie gut werden, weil wir eben, glaube ich, in ganz vielen Lebensbereichen gewöhnt sind, so eine schnelle Wunscherfüllung zu bekommen, indem wir Dinge einfach kaufen, ja. Also das ist ja, Teil des kapitalistischen Systems, dass wir einfach ganz viel Zeit in Arbeit investieren und dann eben ganz viel Geld in Dinge investieren, die dann eben ja sehr schnell da sind. Und das selber machen bedeutet dann ja letztendlich immer so, ich muss dann eine Weile drauf warten, bis mein Wunsch wirklich erfüllt ist. Ne? Ich muss ein paar Grundlagen erst lernen oder ein paar Fehlversuche machen oder sowas. Aber gerade für diejenigen, die durch Konsum ihr Bedürfnis eben nicht so erfüllen können, ist es dann eben eine Lösung.
Ja, absolut, klar. Es ist ja auch was anderes. Ne? Man hat dann eben nicht dieses, man hat nicht die tolle Tüte, man hat nicht dieses Label, was alle tragen oder so. Also ne, ich komme aus der Mode, für mich ist das dann... Ja. Jetzt mittlerweile nicht mehr wichtig. Auf der anderen Seite ist es eigentlich auch Quatsch, merke ich gerade. Weil natürlich kaufe ich, eigentlich Quatsch, habe ich mich eigentlich selbst belogen. Natürlich ist es mir immer noch wichtig. Also klar. Nee,
aber es gibt mittlerweile, das finde ich eigentlich ganz niedlich, gibt es solche Webbänder, die man kaufen und dann auch machen lassen kann, wo man sozusagen sein eigenes Label hat. Also nach dem Motto, habe ich selbst gemacht, so, oder auch mit dem eigenen Namen, den man sich einfallen lässt, um auch sozusagen den Übergang zu schaffen. Ne,
es ist total toll, aber es zeigt halt auch dieses Kapitalistische, ne? Also ja, so dieses bestimmte Sachen tragen, wie du vorher meintest, da, bei deinem ersten Job, dass das alles der bestimmte Bossanzug sein muss. Ich kenne das aus der Moderedaktion. Redaktion natürlich auch, dass wir alle immer bestimmte Kleidungsstücke anhatten, bestimmte Label. Man brauchte auf jeden Fall eine Designerhandtasche, die mehrere tausend Euro gekostet hat. Das habe ich mir als junge Modeassistentin auch damals. Es hat mehr als ein Gehalt gekostet, eine Tasche. Also im Rückblicken wirklich total bescheuert. Auch wirklich hochproblematisch, weil ich kenne sehr viele, die in der Mode arbeiten, die, wie ich damals, auch hoch verschuldet waren. Weil das einfach, also eine Tasche für 2.000-3.000 Euro zu kaufen, ist einfach, da muss man schon extrem viel Kohle auf dem Konto haben, damit man das mal so locker ausgeben kann. Ne?
Damit man aber die anderen Monate noch was zu essen hat. Ach nee, genau, gegessen aber das wird ja auch nicht so viel.
Gehört halt dazu. Nee, gegessen wird sowieso nicht so viel, aber das braucht man halt. Ne? Dieses, dann ist dann mehr so ein Statussymbol, in dem, wenn man das, also in dem Bereich ist Mode dann auch ein, gehört dann dazu, das gehört so zum guten Ton, ein bestimmtes Kleidungsstück zu tragen. Daher komme ich halt, das ist für mich auch immer noch total schwer. Das so loszulassen, ne? Und dann vielleicht was Selbstgestricktes anzuziehen. Oder mittlerweile habe ich auch eine andere Wertschätzung dafür. Oder aber ich merke wirklich, dass es mir nicht so leicht fällt, dass ich dann doch lieber so schnell was bestelle.
Aber das ist der Punkt, also diese Wertschätzung, die du eben genannt hast. Also in dem Moment, wo man anfängt, Dinge zu verstehen und an sich zumindest als Huch, da denke ich vielleicht was Komisches festzustellen, ja, dann kann man sich ja dafür entscheiden, vielleicht mal versuchen, anders zu denken. Und dann eben, ja, ich höre bei dir auch so leichte revolutionäre Tendenzen raus, die ich sehr sympathisch finde, ja. Und dass man dann sagt, okay, jetzt nehme ich einfach mal das Gegenteil, ne? Also so, no brand sozusagen. Ich finde das gerade gut, weil es keine Marke hat, Und, ich weiß, was du meinst. Diese Marken geben einfach Sicherheit, ja. Also ich bin in Frankfurt aufgewachsen, ne? In dieser Bankerstadt, ne? Wo irgendwie alle gleich aussehen und sich alle über Marken definieren. Und bin dann nach Berlin gezogen, wo jeder anziehen kann, was er will, was ich total sympathisch und gut fand und deswegen auch da gelandet bin. Aber ich habe dann gemerkt, natürlich gibt einem das Sicherheit, ne? Also Marken geben Sicherheit. Kleidungsvorschriften geben Sicherheit. Und da sind wir wieder beim Mut, bei dem wir vorhin schon mal waren. Ne? Es ist halt viel leichter, sich im Gleichschritt zu bewegen.
Natürlich.
Es sich ist halt, anzupassen, Vorgaben zu haben.
Sicherheit ist vielleicht das eine. Für mich ist natürlich auch ein Image, ne? Wenn ich mir einen Isabel Marant-Mantel kaufe, dann ist es für mich halt der Isabel Marant-Mantel. Da muss ich schon auch selber ehrlich so zu mir sein, dass der hat für mich eine ganz andere Wertigkeit als jetzt ein Mantel von H&M oder so. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich kaufe mir auch nicht so oft so teure Stücke, sondern ich habe diesen Mantel, der hat so eine Fuchsia-Farbe. Ist mehr eine Jacke als ein Mantel, aber egal, wann ich den anhab oder wo ich den anhab, ich kriege immer Komplimente und ich liebe diesen Mantel und ich hege den auch. Also der hängt hier, ne, ich schmeiß den nicht auf den Boden, das kann mir nämlich auch passieren mit Kleidungsstücken. Ich hänge ihn sofort auf und ziehe ihn jetzt auch nicht an, um mal nur kurz zu Edeka zu gehen, sondern ziehe ihn dann wirklich, also bin da schon ein bisschen, also ich bin jetzt auch nicht so jemand, die Sachen aufspart. Das habe ich früher sehr oft gemacht und dann hat man irgendwann Sachen aufgespart und dann passen sie nicht mehr oder sie gefallen einem nicht mehr, das mache ich auch nicht. Ja. Aber ich gucke halt, ich achte da sehr drauf, auf diesen Mantel zum Beispiel. Und da habe ich schon vor kurzem gedacht, so, das ist schon ein bisschen auch typisch für mich, so, ne? Für jemand, die so lange in der Mode arbeitet, da wurde dann investiert und dieses wird dann auch so rumgetragen wie so ein, weiß ich nicht. Also es ist, ich liebe den auch und natürlich freue ich mich auch, wenn ich Komplimente dafür bekomme. Aber ich fühle mich auch tatsächlich noch toller in diesem Mantel, nicht nur weil er toll aussieht, sondern weil ich weiß, dass er von Ist aber noch was. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, einfach
diesen
ganzen.
Es klingt wie so ein Superhelden-Outfit, ne? Also du hast das Gefühl, als ist dieser Mantel, gibt dir nochmal besondere Kräfte oder besondere Magie, ne? So.
Ja, vielleicht. Und das
finde ich das kann eine ja schöne Mode Funktion auch. Von Kleidung.
Ja. Genau, das kann ja Mode auch. Also so im Idealfall. Ja. Ne? Also ich finde jetzt, genau, das kann das eben auch. Und gerade diese Liebe, die ich habe zu Mode, Designern und schönen Materialien und tollen Schnitten, das ist auch was, das werde ich auch immer haben. Das, genau.
Ich finde das tatsächlich auch in dem, oder ich finde das gar nicht so schlecht. Also ich hab einen Hang zu teuren Lampen. Und ich liebe Designerlampen. Wobei ich tatsächlich nicht so gut drin bin, immer den Namen zu wissen, von wem das ist. Aber ich liebe wirklich funktionales, gut gemachtes Design und kann da schon auch mal so Monatsgehälter absparen. Oder ich habe schon Jahre auf bestimmte Lampen gespart oder sowas. Ne? So. Ja. Also da. Aber da ist tatsächlich, also wie gesagt, ich weiß oftmals nicht, von wem das ist oder vergesse es dann auch immer wieder. Aber ich finde, wenn ich gutes Design verehre, dann bedeutet das ja auch eine Anerkennung, dass jemand wirklich sich Gehirnschmalz da reingesteckt hat. Mhm. Ne? Und das ist dann eben nicht mal eben schnell produziert, sondern das ist dann gutes Design. Ja, und
ja, genau.
Im besten Falle ist das eben bei Designerkleidung eben ganz genau.
Naja,
so
ist es auf jeden Fall. Vor allem eben auch die Materialien sind natürlich nicht vergleichbar von jetzt so einem Mantel zu einem Mantel von einer Fast Fashion Marke. Das kann man nun, also es ist einfach wirklich so. Obwohl die manchmal auch gute Sachen machen, wo ich mich immer wieder wundern muss. Aber in dem Fall, genau. Also was mich eben oft auch ärgert, dadurch, dass ich ja auch bei einem Modelabel schon mal gearbeitet habe, ich weiß einfach, wie viel Arbeit reingeht in einen Teil. Also nicht nur das Design, die ganze Skalierung, das ganze, die Gradierung der einzelnen Schnitte und so weiter und die Stoffauswahl und so weiter. Das ist ja Sourcing alleine, egal, also ein anderes Thema, aber was das alles dauert, ne? Und das finde ich dann teilweise in unserer Kultur, in der wir leben, dass dann so Fast-Fashion-Firmen kommen und diese Designs einfach klauen von entweder kleineren Labels oder auch von großen Designern, finde ich nach wie vor richtig scheiße. Also das finde ich, das hat mich früher schon total geärgert. Natürlich ist es toll, ne, wenn dann alle die Sachen anziehen können, aber es ist ein anderes Thema. Aber das finde ich schon auch immer wieder was. Das scheint aber mittlerweile auch, ich glaube, viele Leute interessiert das einfach auch nicht, ne?
Ja, das ist insgesamt, glaube ich, muss da noch ganz, ganz viel passieren mit unserer Bekleidungsindustrie. Mhm. Das habe ich ja auch in Abschaffung der Problemzonen geschrieben, wie schockiert ich darüber war, als ich die Zahlen gelesen habe, welches CO2-Problem durch die Textilproduktion und so weiter alles entsteht. Das wusste ich ja vorher alles auch nicht, bevor ich das nicht recherchiert hatte. Ja. Da muss, glaube ich, insgesamt total viel passieren. Aber ich, wie gesagt, ich lenke ja gerne den Blick auf das Positive. Mhm. Und wenn ich jetzt an deinen Mantel denke und höre, dass du den gut behandelst, ja, dann finde ich, ist da schon auch da wieder ganz viel gewonnen, weil dann brauchst du eben nicht fünf andere Mäntel, so, ne? Vielleicht brauchst du noch einen anderen für die Lebensmitteleinkauf, aber du brauchst keine fünf, Obwohl ich finde, fünf Mäntel braucht man eigentlich schon.
Also in Hamburg braucht man schon.
Na gut, aber das ist vielleicht mein spezielles Ding, seitdem eine Freundin von mir mal gesagt hat, Mäntel sind Kleider für draußen.
Es ist aber, also ich denke da jeden Winter drüber nach, wie viel Mäntel darf man haben. Ich habe natürlich auch nicht nur einen Mantel, aber also dadurch.
Aber wir haben Spaß daran.
Ja, und dadurch, und das ist ja auch wichtig, dass wir so viele Monate Mäntel tragen und ich dann auch gerne nochmal in den übrigen Monaten auch nochmal in Island bin, wo man auch nochmal einen Mantel braucht, trage ich sehr viele Monate im Jahr Mäntel. Deshalb, ich finde, man
Mäntel sind
kann
toll.
Schon mehr
als Mäntel haben. Also das finde ich, können wir auch so stehen lassen. nein, also das. Was ich meine, ist, man muss sich dafür nicht immer rechtfertigen, so, ne? Also, mir geht es ganz oft darum, Leuten eben auch Bewusstsein für Kleidung zu übermitteln. Ich sag ja auch gerne, Nähen ist das neue Kochen, also, oder Menschen sind Analphabeten. Dafür, dass wir so viel Kleidung tragen, wissen wir ganz wenig darüber.
Ja,
so.
Das stimmt.
Und dann finde ich, ist sozusagen jeder Versuch, mal was darüber zu erzählen und da auch Bewusstsein zu vermitteln, so wie wir das ja in der vergangenen Stunde, die wir schon reden, gemacht haben, einfach total wichtig und total gut.
Ja, das ist eigentlich auch das, was ich mit meinem Instagram ja auch machen will. Also ich schreibe das auch immer wieder, weil natürlich es manchmal auch oder gerade jetzt, als ich diesen besagten Mantel getragen habe und mir so 95 Leute geschrieben haben, kannst du mir einen Link schicken, wo ist dieser Mantel her? Und ich dann ganz viele Leute enttäuschen musste, dass es ihn A, gar nicht in so viel Größen gibt und B, er einfach super, super teuer ist. Dann,
und schon wahrscheinlich schon etwas aus der letzten
tatsächlich
Generation.
Also auf jeden Fall gibt es ihn doch, der ist immer noch im Sale,
ja, okay.
Also ihn gibt es noch, aber dass ich dann auch ganz oft eben geschrieben habe, es ist ja auch nur eine Inspiration, also ich bin jetzt gar nicht so eine Abziehbild, so hier ist der Mantel, hier ist das Schuh, hier sind die Links, sondern eher so eine Inspiration oder so ein Wink, so hey, erlaubt euch, pinkfarbene Mäntel zu tragen. Und das finden dann wieder alle gut. Aber ich glaube, das ist manchmal auch so dieses, dass wir das natürlich gewöhnt sind. Ne? Das, was die trägt, das will ich jetzt auch haben. Geht mir auch nicht anders manchmal, wenn ich Sachen sehe.
Ja.
Und dann ist aber genau das, nee, es muss ja nicht genau das Gleiche sein. Ich habe mir dann sogar noch die Mühe gemacht, auch andere pinkfarbene Mäntel oder fuchsiafarbene Mäntel rauszusuchen. Von Labels, die viel günstiger sind oder die auch größere Größen haben. Und das hat dann alle gefreut. Natürlich wollten sie trotzdem alle lieber den einen, den ich anhab. Es ist dann immer okay. So, aber ich glaube, das ist auch das, ne? Das ist ja gar nicht so eine Verkaufs-, oder so eine Anregung zu dem Kauf ist von diesem einen Produkt, was ich zum Beispiel machen will, sondern wirklich eher so dieses Inspirieren, mehr Farbe zu tragen, sich Sachen zu getrauen, Querstreifen zu tragen, wo, was auch immer. Also auf jeden Fall mehr Farbe ist bei mir ja auch voll das Thema und auch Muster und alles Mögliche. Ja. Das hoffe ich, dass das auch rüberkommt.
Ich mag das total. Und ich erlebe bei solchen Leuten wie dir und mir, die dann vielleicht besonders pink oder besonders großes Muster oder sowas tragen, dass ich, wenn ich dann Leute sehe, die sagen, ich inspiriere sie oder sowas, dass die dann manchmal sozusagen nicht so krass gleich anfangen, sondern vielleicht mal mit dem Weinrot wenigstens anfangen, sozusagen, bevor sie sich ans Pink trauen oder bei dem Blumenmuster nicht gleich das ganz große Muster, sondern das kleine. Und auch das ist ja alles, finde ich, völlig in Ordnung, weil wir sind ja auch nicht so vom Himmel gefallen, sondern wir sind da ja auch so reingewachsen. Und nicht jeder muss ja genauso sein, so wie du oder ich. Und
es wäre so genau langweilig, wenn wir am Ende alle das Gleiche tragen. Ne? Ja. Eine Followerin hat mir dann ein Bild geschickt, dass sie sich Wolle gekauft hat in einem Fuchsia und sich jetzt eine Mütze macht. Das hat mich total gefreut. Ja. Das fand ich auch ein super, also genau sowas wünsche ich mir, ne? So das für sich dann auch so selber in so, okay, ich stricke mir jetzt eine Mütze in Fuchsia. Eigentlich wollte ich mir eine Mütze in Schwarz, aber jetzt stricke ich mir einen Fuchsia, weil Melody hatte diesen fuchsiafarbenen Mantel an und da mache ich, also das fand ich cool, dass man das ja auch, genau, und da hat es auch funktioniert mit dem Inspirieren.
Ach, ich glaube, dass unser Gespräch auch die eine oder andere oder den einen oder anderen inspiriert. Ich bin auf jeden Fall ganz dankbar dafür, dass wir gesprochen haben. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber ich glaube, jetzt reicht der Podcast, oder?
Ja, ich könnte auch noch ewig weiterreden. Aber tatsächlich steht mein Sohn schon seit, glaube ich, ein paar Minuten hinter der Tür. Das hört man natürlich nicht, wenn ich sehe, wie ein kleiner Finger immer so reinkommt. Muss mal gucken, was da los ist.
Okay, also unser Kaffeetrinken ist jetzt zu Ende. Aber
sehr
vielen,
schön.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Es
hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Sehr gerne. Lust auf mehr? Auf abschaffungderproblemzonen.de bekommst du nicht nur mehr Informationen zum Buch, eine Leseprobe und die Podcast-Shownotes. Dort findest du auch kostenlose Stickvorlagen, mit denen du Einkaufsbeutel besticken kannst, damit wir uns unterwegs erkennen. Gemäß meinem Motto, lasst uns Banden bilden, um die Problemzonen abzuschaffen.